Wuppertaler Auslese, der Literaturpodcast der Westdeutschen Zeitung. Die Menschen haben keine Zeit mehr, um etwas kennenzulernen. Sie kaufen die schon fertigen Dinge im Laden. Aber weil es keine Läden für Freunde gibt, haben die Menschen keine Freunde mehr.
Wir alle werden verrückt geboren. Manche bleiben es.
Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben.
Ich sehne mich danach, Fahrrad zu fahren, zu tanzen, zu pfeifen, die Welt zu sehen, mich jung zu fühlen und zu wissen, dass ich frei bin.
Diese Worte hat Olaf Reitz in den vergangenen Jahren zwar nicht geschrieben, aber mit seiner Stimme in die Welt gebracht. Als Schauspieler, als Rezitator, als Mensch. Ob der kleine Prinz, das Tagebuch der Anne Frank, die Bergpredigt oder Werke von Samuel Beckett. Der gebürtige Wuppertaler liebt das Spiel mit der Sprache und mit Botschaften, die sich über die Sprache transportieren lassen. Gerade wenn es um Literatur geht. Deshalb ist er heute in der Wuppertaler Auslese zu Gast und wird davon erzählen, warum er auf die Kraft der Worte vertraut. Herzlich willkommen, Olaf Reitz.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. In wenigen Tagen, am 24. November, gehen Sie mit dem kleinen Prinzen wieder auf Reise. Und zwar im katholischen Stadthaus am Wuppertaler Laurentiusplatz. Das wird ein Abend aus Wort und Musik zusammen mit Martin Zobel. Das Programm haben Sie ja schon länger im Repertoire. Der kleine Prinz zählt zu den Klassikern. Wie haben Sie die Geschichte vom kleinen Prinzen eigentlich entdeckt?
Oh, entdeckt habe ich diese Geschichte als Kind schon, weil ich die eigentlich nicht, weil ich die Geschichte vorgelesen bekommen habe, sondern ich glaube, mein Vater oder meine Mutter, ich glaube, mein Vater war es, der hat mir diese Zeichnungen vorne gezeigt. Ich weiß nicht, wie jung ich da war. Ich glaube, ziemlich jung, aber da gab es halt eben diesen Hut. Und der fragte mich, hast du vor dem Hut Angst? Und ich so, wieso soll ich vor einem Hut Angst haben? Und dann gab es die zweite Zeichnung, wo die Schlange halt eben darunter verborgen ist. Ne? Und das war meine erste Berührung mit dem kleinen Prinzen. Ich glaube, viel weiter sind wir damals nicht gekommen. Und später habe ich das dann natürlich irgendwann entdeckt und gelesen. Ja, das war gut. Also dann hatte sich das auch für mich. Viel, viel später dann, als ich schon Sprecher und Schauspieler und sowas alles gewesen bin, bin ich irgendwann in das Planetarium in Erkrath gekommen, wo wir verschiedene Veranstaltungen gemacht haben. Und der Thomas Presper, der damals dort gearbeitet hat, der mittlerweile Chef vom Planetarium in Freiburg ist, mit dem ich immer noch Kontakt habe, der hat mich damals gefragt, hast du nicht Lust, irgendwie mal für unser Planetarium noch eine Lesung anzubieten? Und dann haben wir ein bisschen gesprochen, was es denn sein könnte, und dann sind wir relativ schnell auf den kleinen Prinzen gekommen. Und im Planetarium ist es sehr besonders, weil es ein sehr heimeliger Raum ist. Das Planetarium in Erkrath ist relativ klein. Und gleichzeitig ist es ein absolutes Raumschiff. Das ist toll, weil man kann alles an den Himmel projizieren, was man möchte. Und dann habe ich die Zeichnungen aus dem kleinen Prinzen genommen und habe die in Schwarz-Weiß-Zeichnungen umgewandelt und wie so Sternbilder daraus gemacht. Also es waren quasi diese weißen Strichzeichnungen, die wir dann an den Himmel projiziert haben. Mit diesen Strichzeichnungen hatten wir natürlich ein tolles Bühnenbild in diesem ganzen Planetarium. So, das war die visuelle Ebene. Und dann habe ich gedacht, naja, wen hole ich mir als Musiker dazu? Weil Lesungen mache ich total gerne mit Musikern zusammen, weil die nochmal eine andere Dimension reinbringen, auch einem Zuhörerin und einem Zuhörer erlauben, mal durchzuatmen, nochmal ein bisschen zu rekapitulieren, es setzen und sacken zu lassen, so. Und da bin ich auf die Himmelsmusik von Martin Zobel gekommen. Martin Zobel habe ich kennengelernt bei einem Projekt, was wir gemacht haben zum Thema Chet Baker. Das machen wir auch schon sehr lange, sehr selten, aber total gerne, weil Martin Zobel ja mit seinem Flügelhorn totalen Sound von Chet Baker hat. Und Mit dem arbeite ich sehr gerne zusammen, weil der immer extrem gut vorbereitet ist, gute Ideen hat, sehr schön mit sich selbst spielt. Also das, was da passiert ist, er legt sich quasi ein Grundgerüst, einen Teppich, loopt das und spielt dann da drüber. Also es entsteht eine Mehr- und eine Vielstimmigkeit. Ja, der hat quasi einen Soundtrack dazu gemacht, also Musiken erfunden, die er dazu spielt. Ja, und dann erzähle ich halt die Geschichte.
Das klingt sehr viel nach Atmosphäre. Wie wichtig ist Ihnen denn die Botschaft vom kleinen Prinzen?
Die ist essentiell. Also, wie wichtig ist die Botschaft? Also, mir ist die wichtig, aber ich bin kein Missionar. So, ich kann nur das Angebot machen, Themen in den Raum zu stellen. Und die so zu verpacken, dass sie genossen werden können. Also mir geht es um Unterhaltung, um gute Unterhaltung. Mir geht es um Inspiration, Gedankenanregung und dass die Leute ein Erlebnis haben, was sie dann mitnehmen und wo sie dann später nochmal drüber reden. Und mir geht es dann nicht darum, die Leute zu bekehren. Also dafür sind andere Institutionen vorgesehen, genau.
Ja. Gilt das für jede Veranstaltung, auf der Sie, ich sag mal, anspruchsvolle Texte präsentieren? Sie sind ja auch häufiger mal auf Gedenktagen, wo Sie philosophische Texte bringen. Sie haben was über Anne Frank gemacht. Ich glaube, mit Adolf Hitler haben Sie sich auch schon mal textlich beschäftigt, wenn ich das richtig erinnere.
Ja, mit Albert Göring.
Ja. So, ja. Hat das auch erstmal was mit Inspiration und Angebot zu tun oder lernen Sie sowas, um dann wirklich auch was zu transportieren, was über das Hören hinausgeht?
Ja, natürlich ist es keine beliebige Auswahl an Texten. Das ist total klar. Und Haltung ist mir wichtig und die habe ich für mich. Aber im Moment der Lesung ist nicht dieser Dogmatismus oder dieses Belehren im Vordergrund, sondern wirklich eine Geschichte zu erzählen. Einfach eine Geschichte zu erzählen. Was dann Zuhörerin oder Zuhörer daraus macht, das habe ich eh nicht in der Hand. Ich diskutiere hinterher gerne, wir sprechen dann auch hinterher über Sachen, aber es ist nicht die politische Bildungsanstalt. Ich bin keine VHS, so. Und das ist schön, gerade bei diesen politischen Kontexten kann ich diese Sachen in den Raum stellen und kann ich die in meiner Art und Weise in den Raum stellen. Und ich erlebe dabei fruchtbare Diskussionen, andere Blickwinkel und ich glaube, durch meine Art und Weise habe ich die Möglichkeit, die Ohren zu öffnen und die Köpfe aufzumachen und das ist mir wichtig, eine Gesprächsebene herzustellen. Ja.
Sie hatten ja auch gerade schon halt über die Umgebung gesprochen, beispielsweise in einem Planetarium, wo es ja auch eine ganz besondere Atmosphäre ist, wo die Möglichkeiten einfach unglaublich sind. Dann gibt es aber auch zum Beispiel auch Lesungen in einem klassischen Rahmen wie in einer Buchhandlung mit Tisch und Stuhl und Bücherregalen. Also Sie haben ja auch schon ungewöhnliche Orte wie beispielsweise das Menschenaffenhaus im Wuppertaler Zoo gehabt. Ja. 2013, schon ein bisschen her, Karneval der Tiere haben Sie da vorgelesen. Was macht das mit Ihnen? Was macht das mit den Texten?
Das war total irre. Mit dem Wolfgang Plässner zusammen. Der hat gespielt an seiner mobilen Orgel. Und es war irre spannend, weil wir haben vorher geprobt und die Menschenaffen sind durchgedreht. Die wollten mitmachen. Das war Wahnsinn. Die sind gegen die Scheibe gekommen und haben sich wirklich dagegen geschmissen. Die wollten echt teilnehmen. Die wollten mitmachen. Die fanden das super, was wir da machen, irgendwie. Oder doof, ich weiß es nicht.
Vielleicht wollten die ihre Ruhe haben.
Oder die wollten ihre Ruhe haben, aber die waren echt total aufmerksam und interessiert und haben sich die ganze Zeit eingemischt und fanden das irgendwie irre. Von daher war es eine total krasse Situation eigentlich. Und es war gut, dass wir die Probe gemacht haben, weil bei der Aufführung wussten sie dann schon, was passiert. So. Und dann waren die nicht so vehement, wobei die sich auch da schon eingemischt haben. Ja, natürlich, das macht Spaß, das ist großartig, das ist eine großartige Vorlage, wo man natürlich auch mitspielen kann, wo ich mitspielen kann, wenn so ein Affe gegen, also die sind ja groß, die sind ja schwer, wenn die gegen eine Scheibe donnern, ne, dann ist das richtig laut, dann machst du BAM! So, und dann kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, das musst du aufnehmen, so, klar, ja.
Haben Sie da noch ein paar andere Beispiele für Umgebungen, die besonders sind? Also als Schauspieler stellt man sich, oder jemand, der mit einem Schauspieler zu tun hat, stellt man sich oft vor, gut, da ist jetzt die Theaterbühne, da ist eine Kulisse, die wird zwischendurch mal gewechselt. Aber Sie haben, glaube ich, den Anspruch, auch mal Dinge zu machen, die in vollkommen anderen Bereichen sich abspielen.
Ja, also was wir 10 Jahre gemacht haben, das habe ich mit meinem Kollegen Andy Di Noyosa gemacht, haben wir eine Turmreihe gemacht. Da habe ich mich mit Türmen unterhalten. Das haben wir ganz ursprünglich mal angefangen. Wir saßen auf dem Laurentiusplatz, haben einen Kaffee getrunken und haben überlegt, was machen wir denn mal als nächstes? Und dann haben wir verschiedene Ideen hin und her gewälzt, ein paar hatten wir. Und irgendwann drehte ich mich um und sage immer, der Turm muss doch jetzt mal was dazu sagen.
Also der Kirchturm.
Der Kirchturm, genau. Mhm. Und dann haben wir uns angeguckt und haben gedacht, eigentlich gar keine so blöde Idee. Wie wäre das denn, wenn der sprechen könnte? Und dann, wie das so ist mit so Ideen, dann sind die in der Welt und dann denkst du darüber nach und dann gehst du auf die Suche, wie das denn überhaupt möglich sein kann. Ja, und dann haben wir das immer weiter konkretisiert und versucht, eine Finanzierung dafür hinzukriegen. Und diese bekloppte Idee fand wirklich auch Leute, die dachten, ja, das unterstützen wir mal. Und dann haben wir es so gemacht, dass wir einen Dialog vorher aufgenommen haben im Studio. Ich habe das dann zusammengeschnitten. Dann habe ich, um dem Turm ein bisschen was Physisches zu geben, verschiedene Steinarten, je nach Turm, habe ich also im Studio, wenn es ein Backsteinturm ist, ne? Ein Backstein hört sich anders an als Sandstein. Also habe ich 2 Backsteine genommen, habe die aneinander gerieben. Die haben so ein etwas höheres, scherbelndes Geräusch und solche Elemente habe ich genommen und die dazu gemischt in die Stimme des Turms, damit der Turm auch physischer und erlebbarer wird. Dann haben wir diesen Turmpart genommen, also die Dialogschnipsel vom Turm habe ich in einem Zuspielgerät gehabt. Wir haben eine Box oben in den Turm reingestellt. Die Kirchtürme, also es sind in erster Linie Kirchtürme gewesen, weil die den Vorteil haben, die haben so Lamellen vor den Glocken hängen. Und diese Lamellen, die richten den Schall nach unten. Und davor haben wir eine Box gestellt. Und die konnte ich dann jetzt von unten also bedienen. Und dann habe ich mit dem Turm gesprochen und konnte also den Rhythmus und das Timing selber bestimmen und konnte mich so mit dem Turm unterhalten. Dazu haben wir dann noch Musik genommen. Angefangen haben wir mit Choralschulen. Wir haben wirklich mit einer Choralschule, die stand dann davor, und haben eigentlich wie im griechischen Chor standen da und haben das Geschehen kommentiert. Später sind wir dann dazu übergegangen, weil es extrem aufwendig war, immer mit einem ganzen Chor zu proben. Mit Solomusikern haben wir gearbeitet, also mit Micky Nea, mit Salome Ament, mit jede Menge Leuten, auch mit dem Martin Zobel, mit dem André Endhöfer, alles Leute, die auch improvisieren können und sich auf so eine Idee einlassen. Ja, und damit sind wir 10 Jahre dann auch später durchs ganze Bergische Land gereist und haben uns da, also dann habe ich mich mit Turm unterhalten, genau. Und das ist ein öffentlicher Platz, da wird öffentlich verhandelt. Und da hast du dann auch Leute, also gerade hier in Elberfeld, Citykirche, ist immer besonders spannend gewesen, weil es immer Menschen gibt, die sich dann einmischen und reinkommen und irgendwas dazwischen rufen und so und Reaktionen haben, ganz normal.
Ist das was Sie brauchen, um weiter inspiriert zu werden? Oder wie empfinden Sie das, wenn sich Leute mehr oder weniger beteiligen? Es gibt ja viele Improvisationskünstler, das ist dann deren Grundlage überhaupt, dass von außen was kommt.
Ja, das ist nicht meine Grundlage. Ich finde es interessant, je nachdem, was für Reaktionen es sind. Manchmal ist es auch wirklich verhaltensoriginell, was da kommt. Aber ich finde es total wichtig, Kunst im öffentlichen Raum zu machen. Das ist eigentlich mein Thema daran. Weil ich erlebe eine zunehmende Einschränkung von öffentlichem Raum, eine zunehmende Privatisierung von öffentlichen Plätzen und öffentlichem Raum. Und es ist schwierig. Also wenn ich zurückdenke an jüngere Zeit, wir haben oft damals einfach eine Biertischgarnitur genommen und uns irgendwo auf eine Straße gesetzt und Geburtstag gefeiert. Das passiert heute nicht mehr. So, da ist was passiert. Das ist, und das finde ich schade, weil ich kenne es aus anderen Ländern, wo öffentlicher Raum eine ganz andere Bedeutung hat. Wo sich getroffen wird, wo geredet wird, wo man in Kontakt kommt. Wenn jetzt alles privatisiert ist, beziehungsweise sich alle in ihren Garten zurückziehen, dann treffen sie auch nur noch auf Leute, die sie eh schon kennen und in einer eigenen Blase sind. Und es findet kein Austausch zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus mehr statt. Und das finde ich, das erleben wir ja, wie bedenklich das ist und was für Folgen das hat. Und deswegen ist es mir total wichtig, öffentlichen Raum zu reklamieren und den wieder öffentlich zu machen und Ort der Verhandlung zu machen. So, das fand ich grandios jetzt beim Langen Tisch zum Beispiel. Langer Tisch ist wirklich ein Format, wo ganz viele Menschen was teilen. Und das aus ganz unterschiedlichen Bubbles, sagt man heute, ne? Die einfach zusammenkommen und gemeinsam einen schönen Tag verbringen. Habe ich in diesem Jahr war es genau, oder? Oder war es letztes Jahr? Nee, war in diesem Jahr. In diesem Jahr habe ich das erste Mal sehr, sehr bewusst erlebt, diesen langen Tisch. Ich bin eigentlich nicht so ein Freund von so volkstümlichen Festen oder so, ne? Aber dieses Jahr habe ich das wirklich sehr genossen, weil es wirklich spürbar war, dass es nach langer Zeit wieder einen Moment und einen Ort gab, wo Leute sich, naja, vorurteilsfrei begegnen, stimmt nicht, aber offen begegnen und ins Gespräch kommen miteinander, die aus unterschiedlichen Blasen kommen. Und das ist mir wichtig, das ist ein Anliegen von mir. Ja.
Also sollte es wieder,
mach ruhig.
Also sollte es wieder mehr solche Formate geben? Also weil der lange Tisch, der ist ja sehr selten, also der ist jetzt
alle
paar
fünf Jahre.
Ja, genau, alle fünf Jahre. Genau, sollte sowas auch vielleicht auch seitens der Stadt einfach mal auch mal öfter angeboten werden?
Naja, es gibt ja diese verschiedenen Sachen wie Cocktail oder Barmer Sommer und. Ich finde, das ist natürlich schwierig, wenn man sagt, Stadt soll sowas tun. Ich glaube, mit diesem Format langer Tisch ist das schon okay. Und auch wenn er nur alle fünf Jahre ist, weil das so ein integratives Moment von Stadtgesellschaft hat. Wenn man jetzt diese große Aufgabe an Stadt übertragen würde, ich glaube, die sind damit überfordert. Das sind eh so wenige Leute da in der Verwaltung. Das ist, ich glaube, das muss man denen nicht noch draufpacken. Das schaffen wir nicht. Ich glaube aber, dass wir viel mehr Kunst im öffentlichen Raum machen sollten. Also das wäre schon sehr, sehr hilfreich. Begegnungen schaffen, Interventionen schaffen. Das, was zum Beispiel die Oase in Oberbarm macht, die jetzt seit 15 Jahren oder so in Wichlinghausen und Oberbarm ihr Unwesen treibt und mittlerweile aber eine Akzeptanz in Bevölkerung gefunden hat, jenseits von geschlossenen Räumen, sondern das findet ja immer draußen und auf der Straße statt und das wird verhandelt. Und es kommen die vorbei, die vorbeikommen. Das ist so eine Alltäglichkeit. Und das schafft viel, das macht viel aus. Die Leute sind anders ansprechbar und die haben sich mittlerweile auch an so eine Intervention gewöhnt nicht, aber sie fremdeln nicht mehr so und finden, ja, das gehört jetzt zum Stadtteil dazu. Und das, finde ich, kann in viel mehr Stadtteilen passieren, ja.
So wie Sie das erzählen, scheint Ihnen das ja ganz persönliches Anliegen zu sein, auch zu transportieren. Kunst ist nicht nur Kunst, sondern vielleicht auch eine Form von Lebenselixier. Können Sie etwas zu dem erzählen, was Sie Heilkünstlerei nennen?
Okay, es ist was anderes, als es sich anhört vielleicht. Wir haben einen Namen gesucht und wir haben gedacht, irgendwas mit so und so Rei muss es sein, ne? Also sowas wie Metzgerei, Bäckerei, wurde es dann eine Heilkünstlerei. Ja, die Heilkünstlerei ist ein ehemaliger Blumenladen am Friedhof Hugo-Straße. Wunderschöner Pavillon, so 60er Jahre. Ein Aquarium, überall Glas, man kann durchgucken. Und er liegt auf der Grenze zwischen dem Diesseits und dem Jenseits, zwischen dem Leben und dem Tod, weil er auf der einen Seite zur Straße ist und auf der anderen Seite zum Friedhof ist. Wir haben damals beim Boys Performance Festival, was unter pandemischen Bedingungen stattgefunden hat, einen realen Ort gesucht, um unser Projekt realisieren zu können und haben gedacht, wir brauchen so ein Pavillon auf dem Friedhof und ursprünglich wollten wir an die Hochstraße, da durften wir aber nicht rein, da darf überhaupt keiner rein, weil der Einsturz gefährdet ist und da hat uns das Friedhofsamt gesagt, guckt euch den mal an und dann standen wir da und haben gedacht, ja, den müssen wir ja nehmen, der ist so schön. So sind wir dahin gekommen.
Was passiert da drin?
Genau, wie der Name zustande gekommen ist, also dieses Boys Performance Festival, wir haben das Thema gehabt, Zeige deine Wunde, das ist eine Arbeit von Josef Beuys gewesen. Und Zeige deine Wunde hat so diese inhaltliche Auseinandersetzung oder Dimension, dass nur wenn du deine Wunde zeigst, wenn du dich offen machst, deine Verletzungen, deine Narben und so, wenn du darüber sprechen kannst, das ist ein erster Schritt zu einer Heilung. So, das ist so diese Idee von Beuys gewesen, wo wir dann uns auf die Reise gemacht haben, dass wir zuerst mal eine Wundstation eingerichtet haben, unten im Barmer Bahnhof, wo wir Leute eingeladen haben, mit uns über ihre Wunden zu sprechen. So. Dann haben wir aus diesen Wunden haben wir dann eine Installation gemacht mit Kunstwerken und einer Audioinstallation, das zusammengestellt, neu abgemischt, Musiken, Sounds dazu geholt und konnten dann in der Pandemie 2 Monate lang vor ausverkauftem Haus spielen. Das waren pandemische Zeiten. Wir durften also genau 2 Leute immer in die Ausstellung reinlassen. Also das war damals noch mit diesen Zugangsbeschränkungen. So, und da haben wir halt eben die Heilkünstlerei gemacht. So ist der Name entstanden und wir fanden den nett und sind dann dabei geblieben. Da mache ich auch mit meinem Kollegen Andy Dinojussa, mit dem ich auch die Turmreihe gemacht habe, in loser Reihenfolge einmal im Jahr, aber mindestens eine große Reihe mit verschiedenen Themen. Also wir hatten das Thema Stille, wir hatten das Thema Todfeinde, wir hatten im letzten Jahr das Thema Solitudine, also Einsamkeit. Und in diesem Jahr haben wir gerade jetzt am Wochenende unsere Abschlussausstellung zum Thema des Kaisers Neue Kleider, Kaiserschmarren installiert und eröffnet und die kann man sich jetzt anschauen. Die ist also ganztägig, kann man von draußen in dieses Aquarium reinschauen und Bilder sich anschauen und auch Videos sich anschauen und ein paar Texte lesen zu verkleideten Menschen, die sich umgezogen haben, die sich von uns haben fotografieren lassen vor einem goldenen Vorhang, bei einem Kleidertausch, bei einem tanzenden Kleiderschrank während unserer Veranstaltungsreihe. Ja, und die haben wir halt eben fotografiert, interviewt und das ist die Ausstellung, genau.
Und Sie sind ja auch nicht nur auf der Bühne unterwegs, Sie sind ja auch gerne im Tonstudio. Ich sag gerne, also Sie sind oft im Tonstudio.
Ja.
Und denn Sie sind ja auch, Sie arbeiten ja auch manchmal als Synchronsprecher. Da, Sie haben ja auch schon für viele Anime-Serienfilme Ihre Stimme verliehen. Also für unsere Hörerinnen und Hörer, Anime sind japanische Zeichentrickserien.
Heidi.
Oder Filme. Oder Heidi,
genau. Heidi ist der erste Anime,
genau.
Der hier so...
Genau, oder auch Vicky. Vicky ist, glaube ich, auch ein Anime, also Vicky und die starken Männer, genau. Und da haben sie auch beispielsweise in Serien gesprochen, die in der Community super bekannt sind, beispielsweise My Hero Academy oder auch Death Note, schon etwas länger her. Obwohl es eine sehr verbreitete Szene ist in Deutschland, ist es manchmal immer noch ein bisschen belächelt, sage ich jetzt mal so. Ist es trotzdem für Sie, also machen Sie das trotzdem gerne, sind Sie stolz darauf oder wie genau stehen Sie zu dieser Art von Arbeit?
Schöne Frage. Also es ist eine ganz eigene Welt, die ich da kennenlernen durfte. Das ist natürlich spannend, da überhaupt reinzublicken. Nur ist die Aufgabe von Synchronsprechern die, Rollen eine Stimme zu geben. Und das, was ich von diesen Filmen sehe, sind immer nur echt kleine Ausschnitte. Das heißt, ich brauche meinen Regisseur, der mich dann durchcoacht, der mir sagt, pass mal auf, die Geschichte funktioniert also so und so und so und wir sind bei der Geschichte jetzt an dem und dem Punkt und da passiert dann Folgendes, weil ich sehe die nie ganz, wenn ich in einem Synchronstudio bin. Die Arbeit hat sich da extrem verdichtet. Früher haben wir 40 Takes am Tag gemacht. Das war, und zu vielen Leuten, also das war so, wir hatten ein Mikro, ich bin ins Synchronstudio gegangen, wir waren manchmal zu 5 Leuten und haben dann eine Szene gemacht und das sogenannte Synchronballett entsteht da. Also das heißt, ne, also ich bin da im Bild zu sehen und bin nah dran und dann gehe ich aber nach hinten. Das heißt, ich bücke mich, tauche weg. Dann kannst du über mich drüber sprechen und dann komme ich aber wieder vor das Mikrofon und mache meinen Satz. So, und dann, ne, das ist wirklich viel Choreografie gewesen und das mussten wir uns basteln und so haben wir früher aufgenommen. Mittlerweile, heute sieht es anders aus. Wir machen nicht mehr 40 Takes am Tag, sondern in der Stunde. So.
Boah.
Ja. Und das ist natürlich mit Computern, Digitalisierung und man ist immer alleine in der Box. So. Das heißt, ich kann nicht abnehmen, ich muss mir die Sachen aufs Ohr geben lassen, was meine Kolleginnen und Kollegen schon gesprochen haben, wenn sie es denn schon gesprochen haben. Ansonsten muss ich die Vorlage machen. So, von daher ist der Einblick in diese Welt zuerst mal sehr, sehr klein. Gemerkt, dass das Relevanz hat und wichtig ist, habe ich dann irgendwann, als meine Tochter aus der Schule kam und sagte, hör mal, hast du da irgendwie was gesprochen in so einem Film? Die Jungs haben mich gefragt irgendwie und so und da haben die deinen Namen gelesen und so. Ich so, weiß ich nicht so genau, muss ich mal nachgucken. So, und bei den Jungs war das dann der Hohenheim des Lichts, ne? So eine Vaterfigur von so zwei Helden, total wichtige Figur in diesem ganzen Kosmos und so, von daher war meine Street Credibility sehr, sehr hoch, ne? Zum Leidwesen meiner Tochter, aber gut, ne? So, und dann finde ich es natürlich spannend, irgendwie in diese Welt reinzuschauen, weil ich finde schon erstaunlich, wie die Schreibenden von diesen Geschichten mit diesen alten Mythen umgehen, wie die verschiedene Mythen, Geschichten, also das geht ja von der griechischen Tragödie bis, weiß ich nicht, germanische Sagen, Mythen, Legenden sind da ja alle drin, wie das so kombiniert und zusammengeworfen wird und dann ein neuer Kosmos entsteht. Und das finde ich schon beeindruckend und das ist auch nicht trivial. Das finde ich schon toll. Also mich beeindruckt das. Und dann, also es gibt dann ja noch so Serien, wo die Metaebene von denen auch dann passiert wird. Also es gibt dann irgendwie so eine Serie, wo sie so ein Anime-Studio haben, was Animes produziert. Und darüber gibt es dann wieder ein Anime. Und also das ist so selbstreferenziell mit einer Metaebene vollkommen spannend.
Sind Sie Fan geworden jetzt oder gucken Sie sich das nicht an?
In echt gucke ich mir das nicht an. In echt gucke ich überhaupt so gar kein Fernsehen, weil ich sehe beruflich genug Fernsehen und dann brauche ich die. Also ich habe einen Fernseher zu Hause, der liegt irgendwo im Kleiderschrank. So.
Ja.
Weil, nee, ich gucke eigentlich kaum noch was. Ich gehe gerne ins Kino, so. Ist auch wieder so ein Ding, gemeinschaftliches Gucken ist was anderes als zu Hause zu gucken, so. Ja, oder ab und an, wenn mal irgendwie wir was Besonderes gucken, ja klar, dann gucken wir schon auch nochmal Fernsehen, aber das ist echt eine Ausnahme.
Ja. Und das, was Sie produzieren, hören Sie sich das irgendwann nochmal an oder sind Sie so selbstkritisch, dass Sie sagen, ah, jetzt habe ich da und da noch den Fehler eingebaut, hätte ich das mal besser gemacht?
Naja, das kommt halt eben sehr drauf an, was es ist und wo es gesendet. Also bei eigenen CDs höre ich mir das natürlich oft an und bin dann im Studio in Solingen beim Reinhard Finke und wir hören das dann gemeinsam und wir reden dann drüber, wie es klingen soll, also das Mastering auch sein soll. Und da arbeiten wir natürlich sehr genau dran und sehr präzise. Eine andere Sache ist jetzt gerade läuft im Deutschlandfunk, läuft jetzt immer noch bis Ende des Monats, bis Ende November, das Forum Neuer Musik. Und es gab einen Konzertabend, den wir live in Köln im Kammermusiksaal aufgenommen haben. Das war eine Live-Veranstaltung. Und die gibt's jetzt gerade online abrufbar und die muss ich mir natürlich anhören, weil ich bin gespannt darauf, wie es ist und wie es in der Rückschau auch nochmal ist. Ich habe zwar ein Gefühl zu diesem Abend und ich weiß, was ich da gemacht habe, aber ja, Kontrolle ist immer hilfreich. Kann man nur draus lernen, ja.
Sie machen das ja schon sehr lange. Wie lange haben Sie gebraucht, um quasi mit dieser Spontanität solche Texte vorzulesen in der Weise, auch verschiedene Figuren so zu charakterisieren, dass man sie unterscheiden kann?
Naja, ich fange eigentlich bei jedem Text immer wieder ganz von vorne an. Jeder Text ist anders und es ist immer wieder so, dass ich vor einem Text rumstehe und zuerst mal irgendwie gucken muss, was steht da. Ne? Weil es geht ja nicht darum, also meine Haltung zu diesen Texten ist, ich will diese Texte lebendig werden lassen und ich will nicht meine Geschichten erzählen, sondern ich will diese Geschichten nehmen. Und da versuche ich Anhaltspunkte zu finden, wie ich einen Zugang dazu kriege. Bei so einem Kästner-Text ist es einfach. Also weil er mir sehr nah ist, komme ich sehr schnell da rein und habe Bilder im Kopf und weiß, wie ich so verschiedene Charaktere anlege. Beim Kleinen Prinzen ist es ähnlich. Also mit diesen wunderbaren Zeichnungen sind großartige Vorlagen gegeben, um so visuell was zu kriegen. Und dann, wenn ich visuell ein Bild von diesen Menschen habe, die auftauchen, dann kann ich denen auch eine Stimme geben. Das ist dann bei Lyriken mitunter schwieriger. Also jetzt diese Deutschlandfunknummer, ne, das ist Edel Adnan, das ist ein großes Gedicht dort, sehr assoziativ. Da habe ich lange für gebraucht, weil ich musste zuerst mal diese Gedankenwelt, die auch aus dem Nahen Osten bis nach New York reist, die musste ich zuerst mal dekodieren und verstehen, okay, was benutzt sie da für Bilder, wie setze ich das hin, bis ich dann irgendwann darauf gekommen bin, okay, dieser ganze Text ist eine Selbstbefragung. Dann hatte ich das Bild, okay, das ist eigentlich so ein Insel-Setting und sie wirft so Flaschenpost immer in den Ozean und es braucht Zeit und es braucht Raum und das ist einfach Arbeit. Und es ist wirklich, also ich bin dann zu Hause, schließe ich mich in meinem Arbeitszimmer ein und probiere das aus. Und dann frage ich mich auch, glaube ich mir das jetzt selbst oder glaube ich mir das nicht? Und erst wenn ich mir das selbst glaube, ist es bühnenreif und kann man dann in den Raum stellen.
Also ist es so eine Mischung aus Analyse und Intuition?
Naja, ich sag ja immer gerne 90% Handwerk. So, es ist wirklich zuerst mal Arbeit. Also, was steht in dem Text? Ganz einfach. Ne? Was wollte uns der Autor damit sagen? Wie ist er unterwegs? Was sind da für Bilder drin? Was steht da? Und das Verstehen. Alles, was man nicht versteht, kann man nicht vortragen. Mhm. Und alles, wo ich kein Bild zu habe. Also, wenn ich ein Bild sehe von einer Figur, dann ist das, dann überträgt sich das. Das ist so ein bisschen dieser magische Moment bei der Kunst oder beim Vortragen. Das sind dann diese 10%. Und das ist ein Angebot, diese Assoziation aufzugreifen. Dass diese Figur dann ganz anders aussieht, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist einfach nur dieses Assoziationsangebot. Aber wenn ich selbst mir die Sachen nicht glaube, wie soll mir die jemand anders glauben? So, das ist, unterrichte das an der Uni, ich mache Sprechercoachings, auch für Lektorinnen und Lektoren, ne? Und wir kommen immer an diesen Punkt, glaube ich dir das, was du da sagst? Ist es gelebt? Weil, warum liest jemand irgendwas vor? Ja, nicht weil er es muss oder, ne? Also das kommt auch vor, aber dann sollte man sich fragen, ja, willst du es nicht lieber lassen? So? Ne, es geht um Geschichten erzählen. Und dieses Geschichten erzählen, das funktioniert nur auf einer Beziehungsebene. Ich muss ein Angebot machen. So, und nur dann funktioniert es. Ja.
Wir haben dazu eine passende Frage von einer Hörerin. Wir haben im Vorfeld mal ein bisschen Fragen lassen. Mhm. Es gibt eine Autorin, Vera Zischke, die hat jetzt ihren Debütroman geschrieben. Ava liebt noch, im List Verlag gerade erschienen. Und sie ist jetzt auch zum ersten Mal auf Lesetour in Buchhandlungen. Und hat sich die Frage gestellt, weil ihr Buch auch gerade als Hörbuch eingesprochen wird, wie lange wird einerseits am Stück aufgezeichnet, wenn es sich um ein Hörbuch handelt und andererseits, wenn sie selbst in der Buchhandlung sitzt und liest und da kommen ja auch verschiedene Figuren vor, die Dialoge sprechen, wie schafft man es, diese Sprecher auseinanderzuhalten? Hm.
Fangen wir vorne an. Wie viele Stunden verbringt man im Studio? Also normalerweise beim Hörbuch ist es so, plane ich 8 Stunden ein, wovon 6 Stunden Aufnahme sind. So.
Für das komplette Buch?
Nee, für, also so lang, wie es dauert. Und dann macht man halt eben am nächsten Tag weiter, ja. Also bis man fertig ist. Genau, ja, so. Das ist so eine Regel, da kann man sich dran halten und dann würde ich auch empfehlen, nicht zu früh anzufangen, weil um 8 Uhr morgens, da braucht die Stimme, also da muss man dann schon ein bisschen arbeiten, um die Stimme sprechfähig zu machen, dass das auch gut klingt. Und dann ist es auch immer gut, am Ende des Tages, also bei den letzten, wenn man die letzte Aufnahme des Tages hat, nochmal an den Anfang zu springen und den Anfang auch nochmal neu einzulesen, weil die Stimme im Laufe des Lesens sich verändert und gerade wenn es über mehrere Tage gibt, dass man die Anschlüsse geschmeidiger hat, das ist ganz hilfreich. Wenn ich dann in der Buchhandlung stehe und die verschiedenen Menschen auseinanderhalten soll, ist es eine Haltungsfrage. Also als Tipp, wenn es verschiedene Figuren sind, wenn es richtig viele verschiedene Figuren, mal ich mir immer kleine Strichmännchen auf, wie die aussehen. Klein, dick, groß, dünn, Rock, Hose, Hut, Zigarre, Stock, was auch immer. Und verbinde damit wirklich lebende Figuren. So, die müssen eine Seele haben, die muss ich beschreiben können. So, und wenn ich an diese Figuren denke und versuche, deren Position einzunehmen, passiert was mit der Haltung. Ich muss gar nicht so groß, dick was machen mit meiner Stimme. So, aber ich muss eine Haltung haben. Ich muss aus dieser Haltung heraus sprechen. Und dann natürlich bitte nicht sitzen, sondern sich hinstellen. Also, ne, ich habe jetzt auch gerade gesessen, das fällt mir immer total schwer. Eigentlich muss man stehen.
Weil die klassische Anordnung in der Buchhandlung ist ja meistens der Tisch, der Stuhl und das Leseläppchen.
Schlimm, ja. Ich mag das nicht. Also, das sind diese Wasserglaslesungen, ne, manchmal auch Weinglaslesungen, ne, schwarzer Tisch, Schreibtischlampe, Wasserglas, puh, muss man mögen.
Dann noch eine Anschlussfrage von Claudia Sassen von der Uni Dortmund. Wenn es um solche Live-Lesungen geht, was machen Sie, um sich beim Vorlesen nicht selbst zu sabotieren, fragt sie. Der Super-GAU scheint ja zu sein, gerade wenn man vor Publikum steht, wenn ein Kitzeln im Hals entsteht und man nicht anders kann, als zu husten und blutunterlaufene Augen zu haben. Wie verhindern Sie das?
Wenn ich husten muss, muss ich husten. Also es geht nicht darum, Geheimnisse zu haben auf der Bühne und wenn man dann da steht. Also wenn ich husten muss, dann kann ich sagen, Entschuldigung, ich muss mal gerade husten. Also warum verstecken? Ganz einfach, offen machen, transparent machen. Und es gibt keinen Super-GAU. Unfälle sind super. Also irgendwas, was schief geht, ist immer toll, weil das ein Erlebnis ist, was meistens in Erinnerung bleibt. So, wenn irgendwas umfällt oder so, ne, wenn irgendwas passiert, wenn jemand vom Stuhl fällt oder so, dann meistens erinnern sich die Menschen daran, ja, das war doch die Lesung, wo jemand vom Stuhl gefallen ist. So. Also, das ist, also kann ich nur sagen, Mut, Mut, Mut. Also so, offen machen, transparent machen. Es soll keine Qual sein, für alle Beteiligten nicht. Ja.
Sie sind jetzt schon ja sehr lange in dieser Branche unterwegs, halt eben als Sprecher, als Rezitator, als Schauspieler. Und es gibt ja mittlerweile, ich meine, und künstliche Intelligenz ist ja in aller Munde. Und es gibt ja mittlerweile auch schon Programme, die einfach eine Stimme nehmen können und die einfach neue Dinge sagen lassen können. Ja. Es gibt ja jetzt schon irgendwelche Coverversionen auf YouTube von, ich weiß nicht, Elvis oder Chester Bennington von Linkin Park, die ja schon verstorben sind. Ist das für Sie ein Horror? Ist das für Sie eine Chance? Wie stehen Sie dazu? Weil im Grunde genommen könnte man das ja mit Ihrer Stimme ja auch machen.
Wenn das nicht schon gemacht wird, ich weiß es ja gar nicht.
Genau.
Und ich sehe das gerade, also jetzt gerade dieses letzte Jahr ist in meinem Business, also Business-Sprecher-Studio, eine rasante Entwicklung passiert. Also in 5 Jahren mache ich den Job nicht mehr. Da bin ich arbeitslos.
Nein.
Ja. So sieht leider die Realität aus. Es ist gerade wirklich in einer atemberaubenden Geschwindigkeit, wie KI eingesetzt wird und wie Stimmen eingesetzt wird. Es gibt hier und da immer Versuche von Sprechervereinigungen, dagegen zu arbeiten, was dann immer mit Verwertungsrechten und so weiter begründet wird. Ich glaube, das ist alles wichtig und richtig. Ich sehe nur da drin keine Perspektive, weil was machen die Studios? Die haben mittlerweile so viel Material von uns, die matchen einfach irgendwie 3 verschiedene Stimmen zu einer neuen Stimme zusammen und fertig. Dann gibt's keine Urheberrechte mehr. Und da haben wir gar keinen Zugriff draus. Ich finde es eine sehr, sehr fatale Entwicklung, weil gerade viele Studios, die so im Kinder- und Jugendbereich arbeiten, fast ausschließlich noch mit KI arbeiten und so die kommenden Generationen schon von vornherein daran gewöhnen, wie das dann klingt. Weil natürlich klingt es anders und natürlich können die das nicht so machen, wie ich das mache oder wie meine Kolleginnen und Kollegen das machen. Aber wenn ich mir das angucke als Trend, wenn jetzt in diesem Jugendbereich nur noch damit gearbeitet wird, wenn die dann Mitte 20, Anfang 30 sind, werden die sich erschrecken, wenn die eine echte Stimme hören. Das muss man wollen, das sind Entscheidungen, ja. Und das sind auch Entscheidungen von Autorinnen und Autoren, die ein Buch rausgeben, aber das Budget dann nicht haben, einen Sprecher zu bezahlen und ein Studio zu bezahlen, die lassen es dann mal eben eine KI einlesen. Klar kann man das alles machen, so funktioniert Kapitalismus, genau, ja. So, das ist gerade ein Trend, der im Turbo über uns hinwegrollt. Das ist echt beeindruckend. Ich gucke mir das sehr interessiert an, mir macht es keine Angst. So, ich habe auch, glaube ich, genug Fähigkeiten, irgendwie noch auf was anderes zu machen. So, ich finde es aber als gesellschaftliche Tendenz extrem bedenklich, extrem schwierig, weil es keinen Menschen mehr hinter einer Aufnahme gibt und keine Echtheit mehr gibt. Also das, was im Audiobereich passiert, passiert ja auch im visuellen Bereich. Was ist meine Basis? Worauf kann ich mich verlassen? Wem kann ich vertrauen? Welchem Bild kann ich vertrauen? Das ist alles in Frage gestellt. Und das ist gerade in heutiger Zeit extrem, extrem schwierig geworden. Und es geht dann ja weiter, ne? Also was ich so im Kulturbereich erlebe, ist der private Salon, der eine totale Renaissance erlebt, dass Leute in ihrem privaten Wohnzimmer so Veranstaltungen machen. Die laden sich dann Musiker ein, die laden dann so Leute wie mich ein, so habt ihr nicht Lust. Das ist auch gut bezahlt, das ist auch total okay. Aber es ist, ne, wieder zum Anfang, es ist eine kleine Gruppe, Kunst wird privatisiert, der Genuss wird privatisiert, die Auseinandersetzung, das Verhandeln wird privatisiert. Wo soll bitte das gesellschaftliche Projekt entstehen? Und das ist,
Da hoffe ich aber, dass wir uns täuschen.
Ja, das kann man hoffen. Ich bin da nicht sehr optimistisch. Mhm. Ich glaube, wir müssen alle miteinander gucken, irgendwie, wie wir gemeinsam diese Gesellschaft gestalten wollen und wo wir die Diskussionsräume schaffen. So.
Ich würde mal sagen, wir sind fast am Ende des Podcasts angekommen. Wir haben normalerweise immer eine Rubrik zum Schluss, die heißt This Way or That, wo sie sich für verschiedene Begriffspaare entscheiden.
Okay.
Aber das lassen wir heute mal weg, sondern wir haben was anderes. Und da Sie ja eben gesagt haben, Sie haben noch 5 Jahre Zeit, ein echter Mensch zu sein, bevor Sie ersetzt werden, nutzen wir das noch.
Sehr gut.
Wir haben hier ein Gedicht. Mhm. Dieses Gedicht werden Sie nicht kennen, weil das noch nie irgendwo präsentiert worden ist. Es handelt sich um ein humorvolles Tiergedicht. Und wenn Sie möchten, wäre Ihre Aufgabe, das mal spontan in Sprache zu bringen.
Okay.
Wir sind gespannt.
Ich auch.
Das können wir natürlich mal kurz durchlesen, aber
nee, wenn dann spontan, wenn okay. Dann prima vista.
Dann geht's los.
Das ist der Alltag im Studio. Ich kriege einen Text vor die Nase und dann wird auf Aufnahme gedrückt. Bei Gedichten ist natürlich gut. Der Hase. Es war einmal ein Hase, der hatte eine Base. Die schenkte ihm eine Vase aus fein verziertem Glase. Der Hase ran durchs Grase, die Vase in der Hand, da juckte ihm die Nase. Es war die Pollenphase, das war ihm wohl bekannt. Er musste kräftig niesen in den grünen Wiesen, geriet dann in Ekstase und schimpfte noch eine Phrase, doch es war schon zu spät, die Vase flog ins Beet. Und da die Erde hart und trocken mit Steinen voll und nicht mit Flocken, ertönte laut ein Splitterkrach. Der Hase rief nur, weh und ach. Die Scherben flogen bis zur Straße. Das war sie.
Vielen Dank, Herr Reitz, dass Sie heute da waren. Alles Gute für den kleinen Prinzen und für die nächsten 5 und ich hoffe darüber hinaus auch weiteren Jahre auf der Bühne, im Tonstudio, wo immer wir Sie finden und hoffentlich ganz oft in Wuppertal.
Ja, vielen Dank.
Das war die Wuppertaler Auslese.
Bis dann.